Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ein großer Adler, ein würdevoller Vogel eigentlich, der aber flugunfähig in einer Voliere sitzt und höchstens mal von Ast zu Ast hüpfen kann. Oder eine wilde Raubkatze, die ziemlich offensichtlich psychisch nicht so richtig gesund immer wieder hin und her und hin und her durch ihren Käfig streift, eher wirr als wild. Wer einen Zoo besucht, der kann so etwas erleben. Der kann natürlich in modernen Zoos auch viele andere Tiere sehen, die beim Anschauen einen besseren Eindruck machen. Aber was für alle am Ende gilt, ist, sie leben natürlich nicht in Freiheit, nicht in ihrer normalen Umgebung und oft auch nicht mit wirklich viel Platz. Daran haben auch die Veränderungen von Zoos der letzten Jahrzehnte jetzt nicht grundlegend etwas geändert. Könnte man das aber? Die Mitglieder des Verbandes der Zoologischen Gärten treffen sich gerade zu ihrer Jahreshauptversammlung, rund 150 Zoo-Experten in Rostock, um über die Zukunft der Zoos zu diskutieren. Jörg Junhold ist Direktor des Zoos in Leipzig. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Kennen Sie diesen Moment, diesen Anblick des Adlers oder des Leoparden und diesen Gedanken, das kann eigentlich nicht das Richtige sein?
Also ich möchte dem auch erstmal widersprechen. Das als Normalzustand in den Zoos hinzustellen, über die wir reden, das sind die Zoos im deutschsprachigen Raum in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist eben nicht das Normalbild. Und der heutige Zoo.
Also in Berlin, in Berlin zum Beispiel ist das durchaus normal.
Also das würde ich so nicht im Raum stehen lassen, auch nicht so pauschal im Raum stehen lassen.
Also ich habe noch nie einen Adler richtig fliegen sehen in einem Zoo.
Also es gibt mittlerweile Volieren, wo auch Adler fliegen können. Adler ist vielleicht auch ein Beispiel, was nicht der Normalfall ist, aber es gibt auch Geiervolieren, wenn sie nach Leipzig kommen. Dort halten wir Geier in flugfähiger Art und Weise in großen Volieren. Und also das Bild würde ich so nicht unterschreiben.
Das heißt, Sie kennen diesen Moment gar nicht, vor so einem Tier zu stehen und das Gefühl zu haben, das gehört da eigentlich nicht hin, sondern woanders.
Also Zoos sind ja da, um Tiere heute zu zeigen in möglichst artgemäßer Umgebung. Und wir tun alles und haben in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel getan, um Tiere eben nicht mehr zu halten wie vor 50 Jahren. Ich kenne vielleicht auch noch, und jeder Zoo hat das noch, alte Anlagen, aber die Zoos haben sehr, sehr viel investiert und investieren sehr, sehr viel, um eben Haltungsbedingungen heute zu haben, die nicht mehr dieses Bild vermitteln.
Aber der Natur entspricht es dann nie, das kann man nie erreichen, oder?
Also Zoos sind immer ein Kompromiss, das muss man ganz klar sagen. Und wenn wir der Meinung sind als menschliche Gesellschaft, dass Zoos gesellschaftliche Aufgaben haben, dann ist auch Zootierhaltung ethisch vertretbar. Und die Zooleute, die Zoofachleute, Biologen, Tierärzte, hochqualifiziertes, geschultes Pflegerpersonal, die tun alles, dass es Tieren gut geht. Und wenn man heute in einem Zoo ist und schaut sich den Tierbestand an und schaut auch auf die Daten des Tierbestandes, das geht von Lebenserwartung los, das geht vom allgemeinen Gesundheitszustand weiter, so kann man durchaus sagen, in den wissenschaftlich geführten Zoos, und die vertreten wir als Verband der Zoologischen Gärten, gibt es ein anderes Bild. Dort gibt es gut gepflegte Tiere, die auch ihre Aufgabe erfüllen, ihre gesellschaftliche Aufgabe erfüllen, dass nämlich Zoobesucher etwas lernen über Tiere.
Aber können nicht Zoobesucher viel besser etwas über Tiere lernen, wenn sie sich zum Beispiel eine gute Dokumentation über Tiere anschauen oder wenn sie sich ein vernünftiges Buch über Tiere anschauen? Denn das, was sie so im Zoo lernen, ist ja doch, wenn sie zum Beispiel Kinder sind, dass es in Ordnung ist, Tiere in Gefangenschaft zu halten.
Also da müssten wir uns zunächst mal unterhalten, was ist mit Gefangenschaft gemeint? Und das ist ja ein Begriff, den wir definieren, und wir definieren auch einen Freiheitsbegriff. Und ich bin der Meinung, dass wir heute also viele Tiere sogar besser halten können als in der bedrohten Natur, die wir draußen haben. Und auch eine Jane Goodall hat beim Weltverband der Zoologischen Gärten gesagt, wenn sie heute ein Gorilla wäre, würde sie manchen Zoo lieber nehmen als Wohnort, als im bedrohten Lebensraum in freier Wildbahn.
Aber das Ziel, die gesellschaftliche Aufgabe, wie Sie sagen, wäre doch im Prinzip eigentlich, dass die Tiere es in ihrer Freiheit gut haben und das irgendwie zu erreichen, das zu verbessern und nicht sozusagen ein wenn auch schön gestaltetes, aber doch unfreies Areal zu schaffen.
Zoos haben eine Aufgabe im Artenschutz und jeder hat seine Rolle zu spielen. Zoos halten Tiere um Menschen zu bilden. Das ist erstmal unbestritten. Der Verband der Zoologischen Gärten vertritt 43,5 Millionen Gäste jährlich und versucht auch etwas zu vermitteln. Und Studien weisen auch nach, dass die Menschen etwas mitnehmen und dass sie bei uns nicht dümmer aus dem Zoo hinausgehen. Zoos sind im Artenschutz engagiert, sowohl was die Tierbestände in den Zoos angeht, aber auch die Verbindung im Auswilderungsprogramm oder mit Expertise stehen sie den Freilandwissenschaftlern zur Seite. Und so spielen wir eben unsere Aufgabe, dass wir zum einen bilden können, Menschen erreichen können. Oftmals passiert ein Erstkontakt in der westlichen Welt mit fremden Tieren, die noch niemand gesehen hat, im Original live eben in einem Zoo. Und ich behaupte sogar, dass mancher Naturschützer erst Naturschützer geworden ist oder Artenschützer, weil er eben Tiere als Kind zum Beispiel auch in einem Zoo erlebt hat.
Sie haben Bildung gesagt. Ich habe jetzt auch vorhin von Studien gelesen, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen, es gibt im Prinzip keinen positiven Bildungseffekt. Die meisten Leute kommen genauso aus dem Zoo wieder raus, wie sie reingehen. Das heißt, da wären sozusagen andere Wege eben doch bildungstechnisch besser. Aber bevor wir uns da über die Studien sozusagen jetzt streiten, nochmal die grundsätzliche Bildungsfrage. Was für ein Bild nehmen Kinder mit, wenn sie aus einem Zoo zurückkommen und dort eben doch, auch wenn sie sagen, es kommt nicht mehr so häufig vor, aber dort doch Tiere sehen, die in zu kleinen Käfigen, in zu kleinen Behausungen gehalten werden?
Wissen Sie, Sie malen ein falsches Bild der Zoos heute. Und das kann man natürlich so machen und das ist auch Ihr gutes Recht als Journalist. Aber die Menschen nehmen dieses Bild so nicht mit. Und ich vertrete ja einen Zoo, wo ich Sie sehr, sehr herzlich einlade, das auch mal so wahrzunehmen. Und dort wird ein anderes Bild vermittelt und das nehmen die Leute auch so mit. Und das ist auch die Rückmeldung, die für den Zoo, den ich persönlich vertrete, aber auch mit gutem Gewissen die Zoos, die ich im Verband vertrete, auch so vermittelt wird.
Es heißt in der Ankündigung Ihres Treffens auch, es geht viel um Forschung bei Ihnen. Es heißt da, Zitat, erst durch Zoos und Ihre Erfahrungen in der Wildtierhaltung wird diese Forschung ermöglicht. Wie viel allerdings kann man im Zoo über Wildtiere forschen, wenn man bedenkt, dass diese Tiere Wildnis gar nicht kennen und zum Teil eben schon eine Familienkarriere quasi haben, die auf den Zoo hinausläuft, gezüchtet für den Zoo?
Also an Grundlagenforschung kann sehr, sehr viel im Zoo gemacht werden. Also vom Reproduktionsverhalten vieler Tiere ist zum Beispiel nur durch Zooforschung überhaupt etwas bekannt geworden und durch die Veröffentlichung, die es gegeben hat aus Zooforschung. Jährlich erscheinen etwa 200 Publikationen von den Mitgliedern in unserem Verband. Wissenschaftliche Publikationen, ich nehme wieder mein Beispiel. Der Zoo Leipzig ist eng verflochten mit der Universität in Lehre und Forschung. Wir haben im Moment zwei Doktorarbeiten laufen. Eine geht zum Tierwohl, einer zu einer Tierart, die eben noch nicht beschrieben ist und wo auch Krankheiten noch nicht beschrieben sind. Das sind wertvolle wissenschaftliche Daten, die geliefert werden. Wir kooperieren mit dem Institut für Zoo- und Wildtierforschung, ein Leibniz-Institut, und wollen das Sumatra-Nashorn retten. Wir haben ein Max-Planck-Institut, das eine Außenstelle bei uns im Zoo hat und über psychologisches und Sozialverhalten von Menschenaffen auch Rückschlüsse auf die Menschheitsentwicklung zieht. Also Forschung ist alltäglich und viele Daten, die in den Zoos gesammelt werden, die würden nicht existieren, weil in freier Wildbahn eben auch nicht alle Daten gesammelt werden können.
Es geht um die Zukunft des Zoos bei Ihrem Treffen. Mal so eine Idee. Wäre es eine Möglichkeit, eine Zukunft so dahingehend zu malen, dass man sagt, um etwas über die Tiere zu forschen, um vielleicht auch manche Tiere zu schützen, um manche Tierarten zu erhalten, wäre eigentlich das konsequente Ideal, einen Ort zu finden weltweit, der wirklich viel Platz bietet, an dem Tiere artgerecht, quasi wirklich naturähnlich gehalten werden können, aber kein Zoo, der sozusagen dann doch sehr viel darauf abzielt, auch Menschen irgendwie als Besucher zu haben, sondern quasi so einen Archeort zu haben, der gesammelt und zentral existiert. Wäre das eine Zukunftsvision?
Also ich versuche es nochmal, obwohl mir der Versuch auch etwas schwierig erscheint, weil Sie diesem Argument nicht zugänglich sind oder nicht zugänglich zu sein scheinen. Dieses Bild wird in den meisten Zoos eben nicht gezeichnet. Und Sie können sich davon überzeugen, dass man heute eben genau im Zoo der Zukunft lieber weniger Arten hält, aber dafür mehr Fläche zur Verfügung stellt, dass ständig an der Verbesserung von Haltungsbedingungen gearbeitet wird, dass aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in die Haltung einfließen und dass wir sehr wohl mit diesem Bild dann auch eine exzellente Tierhaltung zeigen können und auch unsere Aufgaben erfüllen können.
Sagt Jörg Junold, Direktor des Leipziger Zoos und Vizepräsident des Verbandes Zoologischer Gärten. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.